Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast. Wir stellen euch hier alle zwei Wochen die, wie wir finden, interessantesten und spannendsten True Crime Fälle vor und reden und diskutieren am Ende gemeinsam immer über die Folgen und freuen uns, dass ihr auch wieder dabei seid. Und Raffi ist natürlich auch wieder am Start, der sitzt mir hier nämlich wieder gegenüber.
Hallihallo, Hallöle. An diesem verregneten, nebligen Sonntag.
Novembertag.
An dem wir hier die Aufnahme machen.
Ja, wir müssen dazu sagen, wir sind ein bisschen verkatert. Wir haben ein bisschen viel Vino gestern getrunken. Deswegen, wir reißen uns jetzt zusammen. Okay, Raffi?
Okay.
Okay.
Auf mir lastet ja auch nicht so sehr die Verantwortung.
Ja, super, ey. Ja, du kannst dich jetzt ausruhen. Und Raffi, ich würde sagen, deswegen rede ich gar nicht lange um den heißen Brei, sondern wir fangen irgendwie gleich direkt mit der Folge an. Ja?
Mhm.
Okay. Ja, ich habe heute einen Fall vorbereitet, der zeigt, dass es manchmal und meistens eben nicht ganz einfach ist, aus einer Beziehung zu gehen und dass man Leute nicht einfach mal so verlassen kann. Und vor allem, dass es auch bei denen oft schwierig ist, diese Menschen zu verlassen, die es zu ihrer Profession gemacht haben, andere Menschen zu manipulieren. Und diese Folge handelt über eine junge Frau, deren Traum von einem Auswandern nach Schwedisch-Lappland, also mit ihrer damals neuen Beziehung, zu ihrem, ja, Albtraum wurde und die sich danach Stück für Stück wieder ans Tageslicht gekämpft hat und heute Betroffenen und Überlebenden Mut machen möchte. Ja, ich habe vorab mit Julia, um die es in dieser zweiteiligen Folge hauptsächlich gehen wird, auf Instagram geschrieben und ich habe mir von ihr das Okay für die nächsten zwei Episoden geholt, sodass ich euch heute von ihr erzählen kann. In der heutigen Folge reden wir über psychische Gewalt, Narzissmus und die Beschreibung expliziter Gewalt. Also wenn das Themen sind, die euch triggern, dann schaltet einfach in der nächsten Folge wieder ein oder hört die Folgen nicht alleine und über Hilfsangebote werden wir dann am Ende dieser Episode noch sprechen. Ja, Raphael, dann zähle ich dir jetzt die heutige Geschichte und ich hatte dir ja schon vorab gesagt, dass wir diese Episode in zwei Folgen aufteilen werden, weil das sonst einfach den Rahmen sprengen würde und viel zu lange dauert und wir so auch ein bisschen ausgiebiger über die ganzen Hintergründe sprechen können.
Ja, ist unsere erste Doppelfolge, ne?
Ist unsere erste Doppelfolge, stimmt, ja. Hatten wir vorher noch gar nicht.
Dann bin ich mal gespannt, womit du gleich um die Ecke kommst. Ich weiß auch noch gar nichts. Ich bin genauso ahnungslos wie ihr oder fast nichts. Ich bin gespannt.
Genau, du weißt nur, dass ich mir quasi die Doku zu dem Fall angeguckt habe, die ich euch auch auf jeden Fall am Ende der zweiten Folge dann auch verlinken werde und euch in die Shownotes packe. Also wirklich sehr zu empfehlen und da habe ich halt auch wirklich die meisten Infos her und natürlich auch von der Julia selbst, die da zu dem Thema auch ganz viel auf ihrem Instagram-Kanal gemacht hat. Okay, dann geht's los, würde ich sagen. Eigensinnig, sturköpfig, anders. Schön und mit der richtigen Motivation unglaublich leistungsfähig. Vor allem wehren sie sich, wenn ihnen Gewalt angetan wird. Das tue ich auch, mich wehren. Ich bin kein Opfer. Das gibt dem Täter Macht. Ich bin Überlebende, schreibt Julia Siefert-Winter auf ihrer Instagram-Seite. Julia aus Rostock ist zum Beginn der heutigen Geschichte 25 Jahre alt und studiert BWL. Wie der Beginn erahnen lässt, liebt Julia Huskies. Bereits seit sie ein kleines Mädchen war, träumte sie davon, eines Tages selbst Huskies zu haben, die sie in ihrem Leben begleiten können. Einen eigenen Wolf, einen Wegbegleiter, wie Julia selbst sagt. Und vor circa 6 Jahren wurden die Träume über einen eigenen Hund dann zur Realität. Sura, ein Husky, wie aus einem Bilderbuch entsprungen, trat in Julias Leben. Ein neues Leben. Das bedeutet nämlich auch der Name Sura. Und damit Sura nicht alleine bleibt und das Rudel vergrößert werden soll, beschließt Julia, einen weiteren Husky auf ihren Wegen teilhaben zu lassen. schaut man sich Julia an, so blickt man in die hellblauen Augen einer jungen Frau. Ihre dunklen Haare unterstreichen die aufblitzende Farbe ihrer Augen. Fast sehen sie aus wie die Augen eines Huskys. Und Julias Kraftort, das ist der Wald. Wenn zwischen großen Bäumen die Blätter rascheln und die Vögel singen, findet Julia Ruhe. Aber sie findet hier auch Kraft. Hier tankt sie Energie. Natürlich mit Kenai und Sura, ihren zwei geliebten Huskys. Auch im Sommer 2017 ist Julia mit ihren Hunden im Wald unterwegs. Sie liebt ausgedehnte Spaziergänge. Julia geht die Wege entlang. Manchmal trifft sie sich im Wald mit anderen Husky-BesitzerInnen, wie auch an diesem Tag. Doch der Spaziergang in den grünen Wäldern nimmt ein abruptes Ende. Julia knickt um und zieht sich während des Spaziergangs einen Außenriss zu. Aber da ist jemand, der ihr beisteht, der ihr ihre Hand reicht. Es ist Sven, der sich der Spaziergang-Gruppe angeschlossen hatte. Als er sieht, wie die Unbekannte auf dem Boden liegt, eilt er sofort zu ihr. Doch unbekannt ist nur Julia ihm. Sven wusste, dass Julia heute hier sein würde. Hatte in einer Facebook-Gruppe gesehen, dass hier Männer und Frauen und darunter Julia ihre Runden drehen. Sie hatte es ihm angetan. Dort musste er hin. Julia ist begeistert von Svens Hilfsbereitschaft. Komm, ich fahre dich ins nächste Krankenhaus. Julia nimmt diese Hilfe dankend an. Und so bringt Sven Julia in das nächste Krankenhaus. Sie tauschen Nummern aus und ab diesem Tag ist Sven präsent. Präsent in Julias Leben. Julia hatte noch nie so einen Mann kennengelernt, der so höflich ist, sich für sie interessiert, sich um sie kümmert. Tagtäglich schreiben die beiden über WhatsApp. Sogar eine Alles-wird-gut-Tasse schenkt Sven Julia zur schnellen Genesung. Doch auch nach dem Krankenhausaufenthalt bleiben die beiden in Kontakt, schreiben Nachrichten hin und her. Julia kann nicht fassen, dass sie so viele Interessen teilen. Auch Sven liebt Huskys und Schweden, genau wie sie. Von Tag zu Tag merkt sie, dass sie Sven nicht nur sympathisch findet, sondern sogar sehr gut. Sie hat Schmetterlinge im Bauch. Der 49-jährige Sven Hildebrand ist immer da, wenn Julia ihn braucht. Dass er 49 Jahre ist, weiß Julia nicht. Ein paar Jahre jünger hat er sich bei ihr vorgestellt. Sven scheint ein richtiger Traummann zu sein. Ihr Auto ist kaputt, Sven repariert es ihr. Er gibt ihr das Gefühl von Sicherheit. Und was sie alles gemeinsam haben, ganze Lebenseinstellungen, Hobbys, das muss Schicksal sein. Und Sven scheint ein gutes Match zu sein. Sven ist Lektor und hat bereits für Bud Spencer geschrieben, wie er Julia erzählt. Natürlich brachte das gutes Geld. Sven ist Millionär, hat viele Immobilien. Wie in einem Märchen, fühlt sich Julia. Und als Sven ihr öffnet, dass er gerne mal nach Lappland reisen würde und sich sogar vorstellen könnte, dort mit Schlittenhunden zu wohnen, weiß Julia, das ist er. Es dauert nicht lange, bis Julia und Sven ein Paar sind. Unzertrennlich. Sven zieht zu Julia nach Hannover und nach nur 2 Wochen der ersten Begegnung zückt Sven einen funkelnden Ring aus seiner Tasche und geht vor ihr auf die Knie. Ja, ich will. Auch wenn es schnell ging, für Julia fühlt es sich genau richtig an. Julia möchte natürlich ihren neuen Freund ihren Eltern vorstellen. Da Julias Eltern geschieden sind, lernen Julias Mutter und ihr Vater Holger Sven getrennt kennen. Julia liebt ihre Eltern. Der schönste Tag für sie war, als die Eltern an ihrem Abitur trotz der Scheidung beide anwesend waren und mit ihr ihren Tag zelebriert haben. Ein Bild von diesem Tag ist ihr ganzer Stolz. Julia hat vorab vor dem ersten Kennenlernen aufgeregt ihren Vater angerufen und ihm euphorisch alles über Sven, den neuen Mann an ihrer Seite, erzählt. Als Julia und Sven Julias Vater einige Zeit später besuchen, haben sie bereits mehrere fröhliche Neuigkeiten im Gepäck. Vielleicht ist es väterliche Intuition, vielleicht war es Svens Auftreten. Aber Holger merkte sofort, hier stimmt etwas nicht. Oder wie er sagte, er hatte direkt ein scheiß Gefühl. Dieser Mann soll Millionär sein, sein ganzes Auftreten, seine Zähne, sein Aussehen, das kam ihm irgendwie sofort komisch vor. Das passt doch gar nicht zusammen. Doch bevor Holger seine Tochter zur Seite nehmen konnte oder seine Bedenken verbalisieren konnte, sprudelte es aus den beiden frisch Verliebten heraus. Papa, wir wandern aus. Sven erfüllt Julia ihren größten Kindheitstraum, den er auch als seinen ausgibt. Die beiden werden nach Schwedisch-Lappland ziehen. Der Ort, an dem es in manchen Teilen mehr Huskys als Menschen gibt. Ein Ort wie aus einem Wintermärchen. Schnee, soweit das Auge reicht. Glitzernde Polarlichter weit und breit. Ruhe und Schlittenhunde. Viele Meilen von zu Hause entfernt. Der nächste Ort, Stunden entfernt. Hier werden Julia und Sven in ein eigenes Haus ziehen. In so ein richtig schnuckeliges Schwedenhäuschen mit rotem Dach und Fontannen umgeben. Kena und Sura, die beiden Huskies, kommen natürlich mit. Denn vor Ort wollen die beiden Huskies züchten. Endlich Hundeschlitten fahren, wenn Träume wahr werden. Und noch etwas wird wahr, was die beiden am Tisch Holger Julias Vater verkünden. Sven hat mir einen Antrag gemacht, Papa. Wir werden heiraten. Holger hat einen riesen Kloß im Hals, als er diese Worte hört. Auf der einen Seite möchte er seiner Tochter ihr Glück gönnen, auf der anderen Seite geht ihm das alles viel zu schnell. Und sein Bauchgefühl signalisiert ihm, Julia, seine Tochter, ist in Gefahr. In einem ruhigen Moment nimmt Holger Sven beiseite. Ich hoffe, du behandelst Julia gut. Machst du das nicht, kriegst du es mit mir zu tun. Sven reagiert auf diesen Satz mit ernster Miene. Zu Julia sagt er zum Abschied leise, Kind, ich kann dich da, wo ihr hingeht, nicht mehr beschützen. Du bist viel zu weit weg. Julia drückt ihren Papa feste. Alles ist gut, Papa. Mach dir keine Sorgen. Ich weiß doch, was ich tue. In den nächsten Wochen versucht Holger, auch über die anderen Familienmitglieder an Informationen zu kommen, ob sie denselben Eindruck von dem Verlobten ihrer Tochter haben. Doch Holger scheint alleine zu sein. Je mehr er fragt, desto mehr Zurückweisung erhält er. Ihm wird nachgehalten, er gönne Julia ihr Glück nicht. Sie sei jedoch alt genug, er könne nicht loslassen. Bis Holger beginnt zu tippen. Holger öffnet Google und gibt den Namen des Verlobten seiner Tochter in den PC ein. Während Julias Vater die Recherche beginnt, sind Julia und Sven dabei, ihre Auswanderung nach Schwedisch-Lappland zu planen. Viel zu organisieren gibt es und die Hochzeit soll ja auch noch stattfinden. Aber die Location steht schon fest. Die Vermählung soll im Schlosshotel Münchhausen stattfinden, dessen Name ironischerweise nicht passender hätte sein können, wie ihr noch im Laufe dieser Geschichte merken werdet. Und Sven hat eine weitere Überraschung für Julia. Ein Anprobetermin bei einem exklusiven Brautmodengeschäft. Bei der genauen Terminvereinbarung auf der Suche nach ihrem Traumkleid wurde Julia angesprochen, ob sie nicht Lust hätte, beim Format Zwischen Tüll und Tränen mitzumachen. Ein Format von Vox, bei dem die emotionale Reise der Brautkleidsuche begleitet wird. Julia war sofort Feuer und Flamme, denn sie liebte diese Serie, hatte schon etliche Folgen mitverfolgt. Also stimmt sie zu. Bei den Dreharbeiten von Tüll und Tränen erzählt Julia von ihren Plänen mit Sven, nach nur wenigen Monaten Beziehung die Reise in das weit entfernte Schwedisch-Lappland zu wagen. Und so kam es dazu, dass einen Monat später nach den Dreharbeiten ein weiteres Format von Vox Interesse an der Geschichte der beiden zu haben schien. Goodbye Deutschland meldete sich bei Sven. Goodbye Deutschland begleitet Menschen auf ihrem Weg des Auswanderns. Warum das Team sich nicht an Julia direkt wendete, blieb unklar. Als Sven ihr davon berichtete, war Julia sehr skeptisch. Das Auswandern in sich ist ja schon stressig genug. Da noch ein Kamerateam dabei? Doch Sven überredet Julia. Das konnte er gut, ihre Gedanken ändern. So sagten beide zu. Vielleicht war es Julias Glück, dass ein Kamerateam sie in den nächsten Monaten auf dieser Reise begleiten würde. April 2018. Julia sitzt beim Friseur. Sie sind bereits mit dem Kamerateam von Vox unterwegs. Das Filmteam begleitet die letzten Tage der beiden in Deutschland. Zeigt, wie Julia und Sven Kisten packen. Blenden Interviews der beiden ein. Julia sagt dem Kamerateam, ohne Sven hätte ich diesen Schritt nicht gemacht. Dann wird sie gefragt, ob sie mit ihm denn auch in jedes andere Land gegangen wäre. Entschlossen sagt Julia, ja. Weiter fragt das Vox-Team, warum Julia Svens Traumfrau sei. Sven lächelt und sagt, wir haben die gleichen Werte und die gleichen Interessen. Doch diese Interessen und Hobbys und Werte, und das weiß niemand zu der Zeit, ändern sich. Sie ändern sich immer dann, wenn Sven eine neue Frau hat. Er sucht sie sich aus, die Kandidatin. Steigt in ihr Leben ein, beobachtet, kalkuliert. Wie muss er sich verhalten, damit sie anbeißen, Interesse zeigen? Was muss er tun, um sich so zu geben, dass sie ihm vertrauen? Sven, hast du eigentlich schon Kinder? Und bereust du es bisher keine gehabt zu haben? fragt das Kamerateam. Nee, bisher war vor allem immer meine Karriere im Vordergrund. Aber er schließt es nicht aus, Kinder zu bekommen. Ein Schlag ins Gesicht für die Kinder, die Sven bereits hat. Von der bröckelnden Fassade bekommt Julia nichts mit. Narzissten schaffen es, deine Wahrnehmung zu verdrehen, lassen dich glauben, ihre Wahrheit sei die einzig wahre, schirmen dich ab von den Leuten, die merken, welches perfide Spiel man spielt. Sie isolieren dich. Denn Sven sind bereits mehrere Frauen begegnet, deren Leben er Schritt für Schritt ausspähte und manipulierte. Von all dem ahnt Julia nichts. Sie weiß zwar, dass er schon mehrere Beziehungen hatte, aber der Inhalt und das Ende dieser Beziehungen, darüber weiß sie nichts. Oder sie kennt die Version, die Sven ihr erzählt. Sarah Hildebrand war Svens erste Frau. Vor 23 Jahren waren sie miteinander verheiratet. Sarah Hildebrand genoss damals einen guten Lebensstil. Sarah reitet leidenschaftlich gerne, hat ein Herz für Pferde und bereist gerne fremde Länder. Als Sven in ihr Leben tritt, kann sie ihr Glück kaum fassen. Wie ähnlich sie sich sind und wie gut er damals aussah. Er trinkt den Kaffee wie Sarah, reist wie sie leidenschaftlich gerne und zeigt ebenso großes Interesse an Pferden. Heute weiß sie, er hat sie genau beobachtet, ihr Verhalten imitiert, um Teil ihres Lebens zu werden. Und genau das schafft Sven. Kurze Zeit nach dem Zusammenkommen von Sven und Sarah verkündet Sarah im Urlaub Neuigkeiten. Sarah ist im 4. Monat schwanger. Sven freut sich. Er wird Vater. Noch im Urlaub macht Sven Sarah einen Heiratsantrag. Doch schon kurze Zeit später verliert Sven sein Gesicht. Immer häufiger kommt es jetzt zu Wutausbrüchen. Sven geht nicht arbeiten. Dabei hat das Sarah doch versprochen. Sarah kümmert sich alleine um Haushalt, Geld und Organisation. Und das alles hochschwanger. 3 Wochen vor der Geburt ihres Sohnes Cedric ist Sven mal wieder so wütend, dass er mit voller Wucht mit der Faust in den Bauch von Sarah schlägt. Dabei schaut er Sarah eiskalt an und sagt, wenn du verreckst, das ist mir scheißegal. Hauptsache der Kleine lebt. Gott sei Dank ist dem Ungeborenen bei dieser Gewalttat nichts Schlimmeres passiert. An eine Trennung hat Sarah damals zwar gedacht, aber sie sagte, zu der damaligen Zeit war das noch etwas anders für sie, denn sie bekam jetzt ein Kind. Sie wollte es wenigstens versuchen. Als Vater sei Sven zu Cedric, als er ein Kleinkind war, liebevoll gewesen. Allerdings kommt es immer wieder zu Wutanfällen und Manipulationen gegenüber Sarah. Als die beiden noch etwas jünger waren und gemeinsam im Skiurlaub waren, bemerkte Sarah, dass ihre Schneejacke aufgeschlitzt worden war. Dort, wo ihre Geldbörse gesteckt hatte, war ein klarer Schnitt zu erkennen. Sven hatte sie an diesem Tag überredet, in unüberwachten Schneegebieten Ski zu fahren. Er ließ sie glauben, dass es bestimmt dabei passiert sei. 700 D-Mark waren damals weg. Einige Zeit später, als die beiden wieder zu Hause waren und Sarah die Waschmaschine einräumen wollte, traute sie ihren Augen nicht. In einer Jeanshose von Sven war ihr verloren geglaubtes Portemonnaie. Sarah stellt Sven sofort zur Rede. Oh ja, das hatte er ihr ja vergessen zu sagen. Das sei ja mit der Post angekommen. Er habe es abgeholt und danach in seine Hosentasche gesteckt. Und dann habe er einfach nicht mehr daran gedacht, ihr das mitzuteilen. Sven schafft es, Leuten Geschichten zu erzählen. Schafft es, dass Leute an ihrer Wahrnehmung zweifeln. Als Sven es letztendlich zugibt, dass er doch ihr Geld genommen hatte, sagt er aber gleich dazu, er habe das getan, weil er sich schämte, den Urlaub nicht zahlen zu können. Zur Information, also Sven hatte Sarah zu dem Skiurlaub eingeladen, ne, also hat gesagt, ich lade dich ein, komm, wir machen es uns da schön, hatte aber gar kein Geld dabei gehabt und musste dann quasi Sarah das Portemonnaie klauen, also das muss er ja schon vorher auch geplant haben, um dann die Kosten vor Ort für Hotel und so halt überhaupt zahlen zu können. Ne? Also super Einladung, sage ich jetzt mal so. Und irgendwann hat Sarah genug. Sie entscheidet sich, Sven zu verlassen. Doch damit beginnt die schlimmste Zeit für die junge Mutter. Sven beginnt einen Sorgerechtsstreit. Er schafft es, seine Charakterzüge dem Gericht so zu präsentieren, als seien es Sarahs. Er erzählt ihnen, sie wäre verrückt, hätte Wutausbrüche und sich nicht mehr unter Kontrolle. Und das Gericht glaubt Sven. Das Gericht sagt, Sarah, Zitat, sie sei ja noch jung genug, um weitere Kinder zu bekommen. Deswegen sei es ja jetzt nicht so schlimm, wenn Cedric bei seinem Vater leben würde. Doch Sarah wollte ihren Sohn nicht aufgeben, versuchte immer neue Prozesse in Gang zu bringen, um das Sorgerecht neu überprüfen zu lassen. Natürlich musste sie dies aus eigener Tasche bezahlen. Man kann sich diesen Schmerz, wenn das eigene Kind nicht mehr bei einem ist, nicht vorstellen, sagt Sarah Hildebrandt. Und so lebte Cedric vorerst bei seinem Vater. Immer wieder ziehen die beiden um und bereisen neue Länder. Cedric muss oft die Schule wechseln. Dass Sven so oft in neue Länder zieht, weil er in hohem Maße betrügt und flüchten muss, weiß niemand. Cedric erinnert sich an teure Autos und daran, dass sein Vater oft abwesend war und ihn alleine zu Hause ließ. Anfang 2000 lernt Sven eine weitere Frau kennen, Daniela Frubrecht. Daniela hatte eine schwere Zeit hinter sich. Die alleinerziehende Mutter hat eine Tochter. Sie wünschte sich männliche Unterstützung und einen Arm zum Anlehnen. So meldete sie sich in einer Singlebörse an, wo Sven bereits darauf wartete, verletzlichere Frauen in seinen Bann zu ziehen, um daraus eigene Vorteile ziehen zu können. So stellte Daniela eines Tages fest, dass das Geld, von dem sie unabhängiger werden wollte und einen Führerschein machen wollte, weg ist. 5.000 Euro. Als sie bei ihrer Bank nachfragt, wohin das Geld gegangen sei, sagt man ihr, dass doch mit ihrer Unterschrift eine Vollmacht von Sven vorbeigebracht worden sei. Und Sven sorgt weiter dafür, dass Daniela bei ihm bleiben muss. So erfüllt er auch ihr ihren großen Traum eines eigenen Kinderspielzeugladens. Eigentlich wollte sie die Immobilie nicht haben, da das Haus ein umgebauter und modernisierter alter Kuhstall war und die Treppe in dem Raum viel zu gefährlich sei, wenn Familien mit kleinen Kindern dort einkaufen würden. Aber Sven ließ ihr keine Wahl und unterschrieb den Mietvertrag in Danielas Namen. Und er hatte den Laden bereits komplett einrichten lassen. Solle sie etwa undankbar sein? Das würde Sven bestimmt sagen, sie sei undankbar. Sven war für Danielas Laden vor allem für die Rechnungen zuständig. Und genau da ging es immer weiter bergab. Steuerhinterziehung wurde Daniela vorgeworfen. Daniela meldet Privatinsolvenz an. Konfrontiert mit seinen Fehlern zeigt Sven sein wahres Gesicht. Wutausbrüche und den Wahnsinn in den Augen. Kurze Zeit später bekommt Daniela mit, dass Sven sie betrügt. Als sie das herausfindet und die neue Freundin zufällig am Telefon hat, weiß Daniela, sie darf jetzt keine Szene machen. Sie wusste, sie ist sonst tot, wie sie selbst sagt. Immer wenn man ihn und seine Lügen aufdeckte oder man Zweifel an ihm hatte, rastete Sven aus. Daniela erzählt auch, dass Cedric, der Sohn aus erster Ehe, manchmal zu Besuch war. Sie habe seine Erziehungsmaßnahmen gehasst. Wenn Cedric mal Blödsinn machte, wie Kinder das nun mal so tun, stellte er den kleinen Jungen unter die eiskalte Dusche. Außerdem fiel Daniela auf, dass Cedric Bettnässer war. 2003 trennten sich dann die Wege der beiden. Daniela sagt, dass Sven seine Frauen wie Spielfiguren in einem Spiel sieht. Sollten sie hinderlich sein, dann werden sie entfernt. Gute Nachrichten gab es dann 2006 für Sarah, die erste Ehefrau von Sven. Da es öfters zu Schulpflichtverletzungen von Cedric kam, erhielt sie dann letztendlich doch das alleinige Sorgerecht für ihren Sohn. Zurück ins Jahr 2018. Genauer gesagt in den April 2018. Wenige Tage noch, bis Julia sich mit dem Mann in eine einsame Gegend begibt, der noch viel mehr Geheimnisse in sich trägt, als das Spiel mit den Frauen, von denen wir euch gerade erzählt haben. Treffer. Julias Vater musste nicht lange googeln, um etwas über Sven herauszufinden. Er findet einen Zeitungsartikel über Sven Hildebrandt. In diesem Artikel feiert er sich als rehabilitierten Ex-Insassen, der seine Leidenschaft im Marathonlaufen gefunden hatte. Gewählt wurde in der Kategorie Hobby. Sven Hildebrandt, der im Knast die Liebe zum Laufen entdeckte. Er musste 22 Monate in Afrika in Haft verbringen, teilte sich mit weiteren 44 Personen die Zelle mit einer Toilette und einer Waschgelegenheit. Es gab täglich Einheitssuppe, ohne viel Bewegung. Hofgang kannte man dort nicht, erzählte Sven in diesem Artikel. Die restlichen 16 Monate saß er dann noch in Deutschland ab. Das war wie in einem Hotel, schilderte er. Auf einer 138-Meter-Runde trainierte er für seinen ersten Marathon, einem sogenannten Knastmarathon. Heute geht Sven Hildebrandt offen mit seiner Sünde um, leitet jetzt unter anderem eine Jugendgruppe in einem Sportverein, wie der Artikel besagt. Sven war wegen Betrug und Doppelehe nach Südafrika geflüchtet, wurde dort inhaftiert und kam dann noch für einige Zeit in Deutschland ins Gefängnis. 2013 wird Sven dann entlassen. Als Holger diese Zeilen liest, wird ihm ganz schlecht. Woran ist meine Tochter dann nur geraten? Sie muss da raus. Doch als Holger auf die Ergebnisse seiner Recherche stößt, ist Julia bereits mit Sven in Lappland angekommen. Die Kamerateams von Goodbye Deutschland mit dabei. Hallo, ich bin Julia. Das ist Sven. Ich bin aktuell 25 Jahre. Sven ist 40, spricht eine junge Frau während der Autofahrt in ihre Handykamera. Wir sind unterwegs zu unserem Häuschen, das wir jetzt in Schwedisch-Lappland gekauft haben, und wollen euch heute einfach mal zeigen, wo wir ab jetzt leben werden. Ihr Traum ist wahr geworden. Julia lächelt in die Kamera. Sven öffnet die Türe zu dem kleinen Haus. Die meisten Möbel haben sie von ihren Vormietern übernommen. Doch ein paar Sachen mussten mit. So zum Beispiel auch der Lieblingssessel von Julias Opa. Der erinnert sie so sehr an ihn. Und auch wenn es hier kein festes Internet gibt, so kann Sven ja trotzdem von hier aus als Lektor arbeiten. Mobiles Internet würde er ja hier empfangen. Und Julia sagt sofort, sie fühlt sich wie zu Hause. Natürlich gäbe es viel zu tun. Aber jede Stunde, in denen Julia auf dem Schlitten mit ihren geliebten Hunden steht, sei es wert. Die beiden haben viele Visionen, wie es jetzt weitergehen könnte. Sie könnten Hundewanderungen anbieten oder ein B&B eröffnen. Das Telefon klingelt. Es ist Julias Vater. Er erzählt seiner Tochter, was er im Internet über Sven herausgefunden hatte. Julia, er war schon mal im Gefängnis, er ist gefährlich. Weißt du, auf wen du dich da überhaupt eingelassen hast? Ja, das weiß sie. Sie sei stolz auf Sven, wie sehr er sich zum Guten gewandt hätte. Warum könne er ihr jetzt das Glück nicht gönnen? Menschen machen doch nun mal Fehler. Julia ist genervt von diesem Anruf. Sie möchte, dass es klappt. Hat sie doch so viele Träume hier in Schwedisch-Lappland. Doch wenn die Kamera aus ist, dann sieht es doch nicht mehr so rosig aus zwischen Sven und Julia. Aber Julia versucht das zu ignorieren. Während der Dreharbeiten ist Sven zu Julia charmant und überfreundlich. Aber hinter den Kameras haben die beiden schon mit einigen Problemen zu kämpfen. Julia erhält Mahnungen und Rechnungen aus Deutschland zugeschickt. Doch Sven hat dafür immer eine Antwort parat. Oder er ignoriert Julias Aussagen und dreht ihr die Wörter im Mund herum. Als Julia versucht, ihm die Nachweise vom Konto zu zeigen, rastet Sven aus. Vertraust du mir etwa nicht? Worauf basiert diese Beziehung überhaupt? Jeden Tag überlegt Julia, ob sie nicht vielleicht lieber die Dreharbeiten abbrechen will. Vielleicht ist das zu viel Stress für die Beziehung der beiden. Sie glaubt weiter an die große Liebe und den Traum von Leben mit Sven in Lappland. Und Streit, das kann ja auch in jeder Partnerschaft vorkommen. Und wofür überhaupt eine Partnerschaft, wenn kein Vertrauen da ist, denkt sich Julia. Julia sucht die Schuld bei sich. Julias Vater weiß, dass Sven eine tickende Zeitbombe zu sein scheint. Er ist im Zwiespalt. Soll er hinfahren und Julia holen, die momentan eh nicht gut auf ihn zu sprechen ist? Wird Sven sich von ihm bedroht fühlen und vielleicht dann noch mehr ausrasten? Er weiß, er braucht noch mehr Beweise. Und er spürt, das ist noch nicht alles. Er muss sammeln, ruhig bleiben. Aber vor allem will er eins, dass seine Tochter wieder bei ihm zu Hause ist. Und so macht sich Holger Mitte April 2018 weiter auf die Suche nach neuen Informationen über Sven Hildebrand. Er muss Julia da rausholen, ihr die Augen öffnen. Er weiß, sie ist bereits so in seinen Bann gezogen, dass er sie nur mit handfesten Beweisen da rauskriegt. Holger fährt in die Heimat von Sven. Und was er dort herausfindet und ans Tageslicht bringen wird, konnte keiner erahnen. Holger fährt nach Herzberg im Harz. Die Stadt liegt im Landkreis Göttingen. Der Vater erfährt, wo das Elternhaus von Sven ist. Als er dort ankommt, sieht das Haus verwildert und unbewohnt aus. Das Klingeln an der Haustüre bleibt unbeantwortet. Doch Holger möchte nicht aufgeben, will mehr herausfinden. Wer ist dieser Mensch, der nun 2000 Kilometer entfernt mit seiner Tochter in die Einsamkeit gezogen ist? Aus einem der von ihm recherchierten Artikel sucht er auch nach einer weiteren von Svens Ex-Frau namens Silvia, mit der er damals nach Südafrika geflohen ist. In der Nachbarschaft von Svens Elternhaus in Herzberg fragt er sich dann durch. Aber da wird ihm geraten, die Familie Kratzmann zu kontaktieren, die immer im engen Kontakt zur Familie Hildebrand standen. Dort wird er damit konfrontiert, dass Sven bereits Kinder hat, wird darüber informiert, wie er seine Ex-Frauen behandelt hat, dass er immer in finanziellen Schwierigkeiten stecken würde. Mit jedem Satz, der ausgesprochen wird, wird auch die Angst um seine Tochter größer. Aber er kann jetzt nicht einfach aufgeben. Ebenfalls erfährt er, dass Svens Vater in einem Pflegeheim untergekommen sei. Das ist eine der wenigen Stimmigkeiten dieses Falles. Dann erzählen ihm die Nachbarn, dass Svens Mutter ja mit ihm nach Schweden gegangen sei. Holger konnte nicht glauben, was er da hört. Svens Mutter mit nach Schweden? Er wusste, das war eine Lüge. Warum sollte er sagen, dass seine Mutter mit nach Schweden gegangen ist? Und wo war die Mutter von Sven wirklich? Auch die NachbarInnen der Hildebrands sind nun in großer Sorge. Denn auch in Herzberg hatte niemand Heidi Hildebrand länger gesehen. Die NachbarInnen erzählen, dass es immer wieder Streitigkeiten zwischen Sven und seiner Mutter gab. Immer wieder kaufte er Dinge auf ihren Namen, zum Beispiel beim Otto-Versand, leihte sich Geld und begann zu streiten, wenn seine Mutter den Hahn zudrehte. Generell ging Sven sehr schlecht mit seiner Mutter um. »Du kannst nichts, du machst nichts, du bist nichts«, sind Sätze, die Heidemarie Hildebrand immer wieder von ihrem Sohn hörte. Trotzdem würde sie alles für ihn tun, wollte ihn beschützen. Dennoch lässt sie Sven aus dem Testament streichen. Sie wollte nicht mehr, dass er mal ihr Haus bekommen würde, in das sie so viel Liebe und Arbeit gesteckt hatte. Und jeden Cent hatte er ihr genommen. Auch im Pflegeheim ihres Ehemannes war Heidemarie Hildebrand nicht aufgetaucht. Sie hatte ihren Ehemann laut Aussagen der PflegerInnen auch nie besucht. So stellt Holger am 18. April 2018 eine Vermisstenanzeige. Er weiß, sein Gefühl täuscht ihn nicht. Am 19. April entschließt sich Julias Vater, zu seiner Tochter zu fahren, um sie endgültig zu überzeugen. Seit 5 Tagen hat auch das Kamerateam Julia und Sven verlassen und ihre Dreharbeiten beendet. Nun ist Julia alleine. Alleine mit einem Mann, dessen Leben auf Lügen basiert. Ein Mann, der nicht dafür zurückschreckt, seine Kinder zu verleugnen, schwangeren Frauen in den Bauch tritt und über den Aufenthalt seiner verschwundenen Mutter lügt. Doch Holger ahnt nicht, dass Sven bereits weiß, dass die NachbarInnen Nachforschungen begonnen haben. Denn einen Tag vor Holgers Abreise telefoniert Sven mit dem Pflegeheim seines Vaters. Dort wird ihm mitgeteilt, dass seine Nachbarn und ein Mann sich nach seiner Mutter erkundigt haben. Sven weiß, nun ist man ihm auf der Spur. Und wie wir bereits wissen, weiß niemand genau, wie er reagiert, wenn er sich in eine Ecke gedrängt fühlt. Und es wird noch einige Stunden dauern, bis Julias Vater an dem Ort ankommt, an dem das nächste Haus und Hilfe noch meilenweit entfernt ist. Ja, Raffi, das war der erste Teil der zweiteiligen Folgen. Was sind so deine Gedanken zu dem Fall? Hast du schon mal von dem gehört?
Nee, habe ich noch nicht. Und erste Gedanken, ja, ist halt schrecklich, ne? Schrecklicher Typ. So mein erster Reflex war zu sagen, boah, wieso, wie geht das, dass dann die Frauen bei dem bleiben oder überhaupt mit dem zusammenkommen? Aber der hat die halt so krass manipuliert, dass da halt, glaube ich, einfach gar kein, dass erstmal eine Einbahnstraße ist, wenn sie einmal an seinem Haken waren und das dann.
Genau, das ist halt, und also das ist mir besonders auch wichtig für diese Folge, dass ja quasi klar wird, dass es halt, wie ich schon am Anfang gesagt habe, nicht einfach ist, aus solchen Beziehungen rauszukommen, weil er ja vorher ganz viele Nachforschungen angestellt hat, ne, über die Facebook-Gruppen, sich da Informationen rausgesucht hat, geguckt hat, wie trinken die ihren Kaffee, was machen die gerne, und darüber dann ganz genau, also mit vollem Bewusstsein geguckt habe, okay, wie kann ich das so, wie kann ich darauf mich, ja, wie soll ich sagen, adaptieren, und ja, um dann halt, ja, da wirklich ja, Vorteile für sich rauszuziehen, ne? Ja, aber ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Das könnt ihr dann alles in der nächsten Folge hören. Deswegen endet diese Folge heute mal ein bisschen anders. Was mir nur noch wichtig ist, weil ja dann die zweite Folge jetzt erst in 2 Wochen rauskommt, also übernächste Woche Mittwoch dann für euch, würde ich gerne noch daran erinnern, dass am 25. November jetzt diese Woche der Tag gegen Gewalt an Frauen ist. Und dieses Jahr steht das alles unter dem Motto, wir brechen das Schweigen. Also da geht's halt darum, dass das halt, ja, Schweigen gebrochen werden soll, gemeinsam in Solidarität mit allen Frauen, dass man sich quasi, wenn man das möchte, laut dagegen ausspricht. oder anderen Frauen sagt, dass sie vielleicht nicht alleine sind, dass das halt nicht so tabuisiert wird. Natürlich nur, wenn sich die Leute dabei wohlfühlen. Aber da wollte ich noch auf jeden Fall darauf hinweisen, dass das eine Mitmachaktion ist. Und ja, da man mit dem Aktionsselfie Hashtag Schweigenbrechen ein Zeichen auf Instagram setzen kann, das ist halt ganz groß jetzt von dem Hilfetelefon von Gewalt gegen Frauen ja, quasi beworben worden, sage ich jetzt mal, wo ich das Wort ein bisschen doof dafür finde. Aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, ja, könnt ihr vielleicht auch Familien, Freunde, Freundinnen, Kollegenkreis einladen, das Motiv zu teilen. Und ich denke mal, je mehr Menschen mitmachen, desto sichtbarer wird auch so eine Aktion. Ich werde euch dazu aber auch auf jeden Fall auch noch was in Instagram posten. Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr auch wieder in der zweiten Folge mit dabei seid. Und bevor wir jetzt hier heute diese Folge beenden, habe ich natürlich noch eine Guilty Pleasure Kategorie am Ende für euch. Das machen wir ja immer, dass wir so ein bisschen nochmal durchatmen können und ja, den Fall dann auch so für uns ein bisschen abzuschließen. Bist du bereit, Raffi?
Guilty Pleasure.
Pleasure time.
Okay, also die Guilty Pleasure Kategorie, die habe ich mir gestern unter der Dusche, ist mir die eingefallen, dass wir die mal machen können.
Ja, schieß raus.
Und zwar Guilty Pleasure Filme. Was ist dein Guilty Pleasure Film?
Sharknado, Teil 1.
Was?
Sharknado, Teil 1.
Was ist Sharknado?
Okay, an alle da draußen, Kati, bitte shamed Kati auf Instagram, so viel ihr könnt. Sie kennt Sharknado nicht. Das ist, glaube ich, der mit Release schon legendärste Trash-Film ever.
Neben The Room?
Nee, The Room will ja nicht trashy sein. Er ist ja einfach nur trashy.
Der ist einfach nur trashy. Auch noch eine Empfehlung
Sharknado,
von uns.
Sharknado ist halt einfach schon von der Konzeption her trashy. Also bei Sharknado geht es für alle, die das nicht kennen, darum, dass, ich glaube Los Angeles ist es, vor Los Angeles ein großer Hurricane im Meer entsteht und so einen riesigen Haischwarm aufsaugt.
Was?
Und über Los Angeles es dann Haie regnet.
Aber die Haie können noch nicht überleben.
Ja, aber
dann.
Die Stadt wird ja dann überschwemmt von dem Hurricane. Und der Film ist natürlich ultra trashy, aber der hat einen der krassesten Plot-Twists der Filmgeschichte.
Den du uns jetzt natürlich nicht verrätst. Nee,
ich natürlich nicht verrate.
Also nochmal, es kommt ein Tornado im Meer und der wirbelt die Haie auf und dann wird die Stadt überflutet und die Menschen werden alle von den Haien gefressen.
Richtig, ja. Es gibt da auch mittlerweile, glaube ich, 5 oder 6 Teile.
Ist das dein Ernst? Ja, hat der gute, also ist das ein guter Film?
Ja, ist halt ein Trash-Film.
Okay.
Da gibt es auch Spin-offs dann, so
naja, wir sind ja
Giant
bei
Shark versus Mega Octopus, Sharktopus versus Giant Squid oder keine Ahnung.
Also Leute, wenn ihr das schon mal gesehen habt, bitte schreibt uns das, weil es klingt.
Das ist mega bekannt, Kati.
Gibt's das auf Netflix? Hashtag Werbung.
Weiß ich nicht. Könnte auch auf anderen Streaming-Plattformen sein.
Okay, vielleicht müssen wir uns das mal angucken.
Man kann es aber nicht öfter als einmal gucken, weil es wirklich, also Trash halt. Aber am Ende. Sehr unvorhergesehene Wendung.
Aber toll, jetzt muss ich es mir halt wegen diesem, oder erzählst du mir den Spoiler gleich?
Nein.
Siehst du, ich krieg da auch keine Sonderbehandlung. Genau, wir haben ja kurz eben schon mal The Room angesprochen, das ist jetzt nicht mein Guilty Pleasure Film, aber auch, also ein sehr trashy Film. Ich kann das gar nicht erklären, guck das einfach. Man kann dazu einfach nichts sagen, oder?
Nee.
Also das braucht keine Worte. Ja, mein Guilty Pleasure Film ist jedes Jahr an Weihnachten, oder eigentlich fange ich schon im November an, gucke ich mindestens einmal Eine schöne Bescherung. Kennst du den Film?
Ja, ich habe dich aber noch nie den Film gesehen.
Ich mache das, also ich muss dafür eigentlich alleine sein.
Aber das ist doch kein Guilty Pleasure, den finde ich nicht trashig oder
nee.
So. Nein.
Also ich finde, also so mit Chevy Chase. Und dann das Schönste ist halt, wenn die halt aus diesen Elch-Tassen trinken. Und meine Mutter und ich lieben diesen Film so sehr, dass meine Mama sich irgendwann diese Elch-Punsch-Tassen bestellt hat.
Das ist doch der, wo die dann noch den riesigen Christbaum im Wald schlagen und dann die Eichhörnchen herausspringen.
Ich glaube, ja.
Also guckst du ihn doch nicht so oft.
Doch, aber an die Szene kann ich, ich weiß nur, dass doch der dann durch die Fenster springt und so und bei diesem blöden Pärchen, was neben denen wohnt, durch die Fenster springt.
Ich habe den 10 Jahre nicht gesehen, ich weiß es nicht.
Ist sehr, sehr lustig. Ich glaube, den gucke ich auch wieder nächste Woche. Also, ja, aber Sharknado klingt jetzt schon ein bisschen verführerischer quasi. Verführerischer? 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 Wie heißt das?
Kati hat noch 1,3 Promille von gestern.
Wie heißt das denn? Verführerischer?
Ja.
Verführerischer.
Ihr könnt ja mal eine Umfrage starten, wie ihr meint, wie das heißt. Verführerischer oder verführerischer. Bin mal auf eure Meinung gespannt.
Ich hätte heute noch so ein, Guilty Pleasure auch noch Elotrans. Aber hatte ich nicht mehr da.
Kein Guilty Pleasure.
Warum?
Weil es so verbreitet ist mittlerweile.
Vor allem, die machen ja mittlerweile schon, das ist ja eigentlich sowas, eigentlich ne, eine Elektrolytlösung gegen Magen, wenn du Magen-Darm hast. Und mittlerweile haben die aber ihre Marketingstrategie so geändert, dass sie da immer so Katersprüche und so draufschreiben. Richtige Zielgruppe, auf jeden Fall. Naja, ich denke, ich brauche jetzt was Leckeres zu essen.
Jawohl.
Und vielleicht können wir jetzt ja gleich Sharknado gucken.
Ja, wir schauen mal.
Okay.
Tiger gegen Staffel 2 ist halt auch draußen, ne?
Ja.
Fucking Hashtag Joe. Keine Werbung.
Fucking Joe Exotic. Ach so, bevor wir hier Schluss machen, wir erinnern nochmal an unsere Aktion. Mein Gehirn ist gerade leer. Was Aktion wollen wir noch machen?
Aktion Omane des Jahres. Ah, ja. Ihr könnt uns eure Omanes schicken, die euch passiert sind. Und Ende des Jahres werden wir das Omane des Jahres küren, in unserer letzten Folge oder vielleicht in so einem kleinen Special. Und derjenige oder diejenige, oder vielleicht ist es ja auch einem Hund passiert und dann bekommt der Hund den Fresskorb. Jedenfalls gibt es einen Fresskorb am Ende. Und wir sind gespannt, was ihr uns für kleine Episoden von euch einschickt.
Genau, am besten schreibt ihr uns dafür eine Nachricht auf unserem Instagram-Kanal Ofenkäse Crimes. Das wird mit AE geschrieben. Also Ofenkäse, ist klar. Sonst gibt es ja kein Ä in dem Wort. Okay,
ihr könnt auch an kativerführerischerer@hotmail.de eine E-Mail schreiben.
Okay, ich glaube, wir sagen nur noch
Schöber. Schöber.